Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zum 36. Podcast Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Gesponsert von MyHeritage. Jawohl, da bin ich wieder, der Timo Kracke. Ich hoffe, ihr habt mich auch ein bisschen vermisst und ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit dem neuen Podcast, aber es ist unglaublich viel passiert bei mir und es war halt einiges los, so dass ich hier und da mal Prioritäten setzen musste, was jetzt wirklich gemacht wird oder für was ich meine Zeit denn nutzen konnte. Vielleicht ist es euch auch direkt aufgefallen am Anfang des Podcasts. Wer genau hat aufgepasst? Genau, der Podcast hat jetzt einen Sponsor, und zwar MyHeritage, sicherlich dem einen oder anderen bekannt in der Genealogenwelt. Freut mich, dass ich hier eine Unterstützung habe, denn ich sag mal, so ein Serverplatz mit entsprechenden Speicherkapazität und das ganze Doing drumherum, das muss ich auch irgendwie tragen. Von daher für mich eine ganz schöne Sache. Da sind wir eigentlich auch schon bei einem Thema, was mich doch einiges an Zeit gekostet hat im ersten Halbjahr, denn mein bisheriger Provider, also diejenigen, bei denen die Seite dergenealoge.de liegt im Internet, leider hat die Firma den Geschäftsbetrieb eingestellt und ich war mehr oder weniger gezwungen, die Seite komplett umzuziehen, was leider nicht ganz so reibungslos funktioniert hat, wie ich mir das eigentlich ausgedacht hatte. Dementsprechend ist da schon mal einiges an Arbeiten reingeflossen, aber auch die anderen Aktivitäten in Sachen Genealogie, in ehrenamtlicher Tätigkeit für den Verein für Computergenealogie oder für die Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde hat einiges an Zeit gebraucht im ersten Halbjahr. Dementsprechend musste ich alles ein bisschen so timen, dass es denn für mich auch wieder passt. Diesmal im Podcast habe ich zwei, drei Dinge dabei. Es gibt diesmal sogar zwei Interviews. Das erste Interview, was es geben wird, ist mit Barbara Schmidt. Dort geht es um das Thema Genchat.de, also der Twitter-Chat oder die Twitter-Diskussionsrunde, Erfahrungsaustausch zum Thema Genealogie. Da habe ich mit Barbara drüber gesprochen, was es denn genau ist und was man da Schönes, Spannendes lernen kann. Und das zweite Interview ist mit Dr. Susanne Gebert und wir haben uns über die eigene Bild oder über die eigene Biografie unterhalten. Was kann man machen? Wie kann man daran gehen? Was für Grundregeln gibt es? Und ja, was sollte man beachten oder wie kann man das ganze Thema angehen? Zwei sehr interessante Themen. Dadurch, dass es zwei Interviews gibt, ist der Podcast auch ein bisschen länger geworden. Aber das macht ja soweit nichts, denn ihr habt ja die Möglichkeit, wenn ihr den Podcast über ein Podcast-Programm auf eurem Smartphone oder ähnliches hört, gibt es hier im Podcast ja Kapitelmarken, heißt, ihr könnt euch das einteilen, ihr könnt es über mehrere Tage hören oder vielleicht sogar direkt zu dem Interview springen, was euch interessiert und das andere überspringen oder euch für später aufheben. Ja, ich will aber auch nicht allzu viel drumherum erzählen. Darum starten wir direkt mit dem ersten Interview mit Barbara Schmidt und Genchat.de. Dass ich in diversen sozialen Netzwerken unterwegs bin, das wisst ihr ja sicherlich, beziehungsweise erfahrt ihr auch jedes Mal, weil ich es jedes Mal wieder erwähne, wo ihr mich denn finden könnt und wie ihr den Kontakt zu mir herstellen könnt. Und ja, wer selber da aktiv ist und hier und dort mal schaut und Neues ausprobiert, wird sicherlich wissen, dass es immer wieder neue Möglichkeiten gibt, um sich auszutauschen, um ja mit anderen in Kontakt zu treten und das natürlich auch ganz besonders bei unserem liebsten Hobby, der Genealogie. Seit gut 2-3 Monaten gibt es jetzt auch in Deutschland den Genchat bei Twitter und dazu habe ich heute bei mir im Interview die Barbara Schmidt. Hallo Barbara.
Hallo.
Ja, freut mich, dass du dabei bist. Du hast das Thema Genchat hier ja in Deutschland so ein bisschen angezettelt.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen für die Zuhörer, wer du denn bist und wie du vielleicht dazu kamst, das Thema Genchat in Deutschland ja auch einfach mal zu starten.
Klar, mache ich gerne. Also, du hast den Namen schon gesagt, Barbara Schmidt. Ich bin seit knapp 20 Jahren jetzt in der Genealogie tätig und bin ein bekennender Social-Media-Junkie. Ich habe auch beruflich mit Social Media zu tun, also von daher ergänzt sich das irgendwie hervorragend. Und zu dem Genchat bin ich eigentlich gekommen, weil ich an dem amerikanischen Original ein paar Mal teilgenommen habe, der aber leider durch diese Zeitzonen einfach zu einer unmöglichen Zeit für uns Mitteleuropäer liegt. Nämlich, ich glaube, der ist bei uns irgendwie 2 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens, je nach Sommer- und Winterzeitumstellung.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, sag mal, sowas muss doch eigentlich auch bei uns möglich sein. Und dann habe ich ja so ein bisschen nachgefragt, also bei einigen Ahnenforschern und Genealogen, mit denen man so verbunden ist, bei dir ja zum Beispiel auch, und habe gesagt, ey, hättet ihr da Interesse dran? Und dann haben wir, glaube ich, vor zwei Monaten, glaube ich, den ersten gestartet. Wir hatten jetzt diese Woche gerade den dritten. Und jetzt baut sich so langsam aber sicher dann die Gemeinschaft oder die Community auf, mit denen wir dann den Genchat machen.
Vielleicht kannst du einfach mal Genchat für die, die es jetzt das erste Mal hören, sagen, gut, Chat, das habe ich hier und da schon mal gehört. Chatten kann man an vieler verschiedenen Orten. In dem speziellen Fall geht es ja um das soziale Netzwerk Twitter. Vielleicht kannst du einfach mal so die Grundregel oder die Grundidee von Genchat bei Twitter zusammenfassen.
Gerne. Also Genchat folgt dem Beispiel, es gibt Twitter-Chats, das sind tatsächlich Live-Unterhaltungen auf Twitter. Und die werden von dem ganzen anderen Inhalt, der bei Twitter gerade so läuft, während man sich unterhält, wird ja durch sogenannte Hashtags getrennt. Mhm. Und dieser Hashtag, das ist dieses Raute-Symbol und da wird dann ein Wort angehängt. Dieser Hashtag für das Original lautet wirklich Genchat oder Genchat. Und für das Deutsche, wir haben einfach ein DE für Deutschland angehängt. Das heißt also, jemand, der sich an unserer laufenden Unterhaltung beteiligen möchte, twittert einfach und hängt da ein Raute-Symbol, also das Symbol für den Hashtag, mit genchat.de hinten dran und taucht dann so in diesem Twitter-Feed auf, wo diese Unterhaltung stattfindet. Regeln gibt es eigentlich nur eine. Ich stelle die Fragen mit einem F für Frage und dann 1, 2, 3, das heißt, ich nummeriere die Fragen durch. Zu einem bestimmten Thema, was im Vorwege bekannt gegeben wird. Ich glaube, das erste war Offline-Forschung, wo es also wirklich ganz klassisch um, wie kann man in Archiven forschen, was gibt es noch für Quellen, wenn man keine Archive hat. Und die Teilnehmer sollten dann auch bitte mit A für Antwort und auch durchnummeriert antworten, weil man sonst sehr schnell durcheinander kommen kann. Das ist eigentlich die einzige Regel, die wir haben.
Ja, vielleicht als Grundrahmen, das Ganze läuft ja nicht irgendwie von Montags bis Freitag, sondern bisher war es ja auch immer so, dass wir uns einen Tag und einen Abend für eine Stunde, also ein gewisses Zeitfenster, das läuft also nicht den ganzen Tag parallel, sondern man hat praktisch ein Zeitfenster, in dem sich dieser ganze Chat abspielt, ne?
Genau, also man trifft sich tatsächlich virtuell für eine Stunde, ist der immer angesetzt. Einige bleiben ein bisschen länger, andere sagen, nee, ich muss nach der Stunde raus, weil ich, weiß ich nicht, meine Kinder ins Bett bringen muss oder weil der Tatort läuft, was auch immer. Einige kommen auch schon ein bisschen früher und stellen nochmal so ein paar Fragen, wie läuft das nochmal mit der Technik? Da sind ja auch einige Twitter-Neulinge dabei, die also wirklich extra wegen dieses Genchats Twitter beigetreten sind. Das fand ich auch sehr spannend. Und da gebe ich dann halt noch so ein bisschen Nachhilfe, wie man das am besten sortiert, damit man also nicht total durcheinander kommt. Eine Stunde, das ist ganz gut, auch von der Aufmerksamkeit, da kann man gut mithalten. Ich glaube, alles, was länger wird, dauert ist dann ein bisschen lang. Insbesondere für die wirklich neu dabei sind, die teilweise noch sehr überwältigt sind von dem Tempo und auch von der Masse an Neuigkeiten, die reinkommen.
Gerade wo du sagst, die neu dabei sind, was muss man denn mitbringen, wenn man denn mitmachen möchte oder dabei sein möchte oder vielleicht im ersten Wurf auch einfach nur mal mitlesen möchte und vielleicht erstmal nur im Hintergrund ein bisschen lauschen möchte, bevor man vielleicht selber direkt mal aktiv mitmachen kann?
Also man sollte natürlich bei Twitter angemeldet sein, also man sollte ein Twitter-Konto haben. Das war es eigentlich. Und Interesse an dem Thema haben, also Interesse an der Ahnenforschung haben, weil es sonst einfach langweilig wird. Ja, also ich zum Beispiel nehme an mehreren von diesen Twitter-Chats teil, habe aber auch schon bei einigen gesagt, ach nö, das ist doch nicht mein Thema, also dann lasse ich es gerade wieder bleiben, weil man sollte schon eine Affinität zu dem Thema haben. Mhm. Mitlesen ist gar kein Problem. Man stellt sich einfach in der Suche, in der Twitter-Suche, sucht man nach diesem Hashtag gamechat.de und folgt dem. Mhm. Und das Ganze in der Live-Ansicht und dann folgt man sozusagen dieser Live-Unterhaltung. Im Moment sind wir immer so zwischen 8 und das meiste, glaube ich, waren bisher mal 12 Teilnehmer. Da ist das auch noch relativ übersichtlich. Wenn man sich wirklich nur auf diese eine Unterhaltung konzentriert. Also man sollte nicht zeitgleich dem gesamten Twitter-Feed folgen, also den gesamten Twitter-Nachrichten folgen, dann wird es sehr viel und sehr unübersichtlich. Aber wenn man sich wirklich auf diese Unterhaltung konzentriert, ist das noch sehr leicht machbar. Mhm. Mhm.
Und dieser Twitter-Chat, du sagtest ja gerade schon, du bist dann diejenige, die praktisch die Moderatorin des Ganzen. Du hast dann zu dem jeweiligen Schwerpunktthema, ich sag mal, einen gewissen Fragenkatalog, den du hast und dann sagst, keine Ahnung, alle 10 Minuten gibt's eine neue Grundfrage, auf der alle Teilnehmer dann wieder antworten.
Genau, also ich habe ein Thema, das ich vorher bekannt gebe, auch ein paar Mal vorher, also es geht immer so, ab einer Woche vorher gebe ich dann das neue Datum und das neue Thema bekannt, bis man sich mal so einspielt, bis man sagt, wir haben jeden dritten Donnerstag abends um 8 einen Genchat. Im Moment richte ich mich da noch ein bisschen nach den Teilnehmern, wenn einige mir sagen, da kann ich nicht, versuche ich das zu schieben. Bei der kleinen Gruppe im Moment noch geht das, wenn man dann mal mehr ist, wird das wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ich habe einen Fragenkatalog vorbereitet von so 6 bis 8 Fragen. Das hat sich so eingependelt. Ich habe mich da auch ein bisschen mit meiner amerikanischen Kollegin in Anführungsstrichen abgesprochen, mit auf wie viele Fragen kommst du so? Und dann sagte sie, Barbara, 6 bis 8 reichen vollkommen. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen alle 10 Minuten, weil ich mache das schon so ein bisschen abhängig auch von den Antworten und auch wie schnell kommen die Antworten und wann fängt das Gespräch an zu stocken. Also wann merkt man, jetzt haben sie alle geantwortet, jetzt kommen auch keine Zwischenfragen mehr und dann schiebe ich sozusagen die nächste Frage nach.
Also es ist immer so ein bisschen spontan, wie halt einfach auch die Leute sind oder wenn man vielleicht gerade zu einer Frage noch viele, viele Rückfragen oder weiterführende Fragen hat, dann lässt auch gerne mal die Diskussion laufen sozusagen.
Genau, und wenn es dann am Ende halt nur 4 Fragen sind, dann ist das auch okay, weil wir jetzt im Grunde schon zu dem zweiten Teil kommen, den ich bei diesen Twitter-Chats oder bei diesem Genchat ganz spannend finde, weil, also es kommt nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel mit mir als Moderatorin oder mit mir als Fragestellerin zustande, sondern die Teilnehmer geben sich auch untereinander Tipps. Das heißt, da wird eine Antwort gegeben und jemand sagt, oh, das ist ja, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Archive kommen, dass jemand sagt, oh super, bei dem Archiv war ich noch nie, aber da muss ich auch mal hin. Wie sind denn so die Erfahrungen und worauf muss ich denn achten? Also das geht dann im Grunde nicht nur, dass ich die Fragen stelle, sondern dass sich auch Unterhaltungen untereinander ergeben. Und wenn ich einfach merke, dass das relativ rege ist, dann ziehe ich mich auch mit diesen offiziellen Fragen, dann warte ich einfach ein bisschen und sage, gut, dann gebe ich euch noch ein paar Minuten, dass ihr das untereinander klären könnt oder untereinander beantworten könnt und dann komme ich mit der Frage sozusagen hinterher. Mhm,
Wenn du jetzt sagen würdest, du hast es ja eingangs gesagt, Social Media ist für dich kein Neuland oder da bist du sehr, sehr gut, sowohl beruflich als auch privat unterwegs. Was macht denn vielleicht den Reiz von einem Genchat oder einem Twitter-Chat gegenüber einem klassischen Forum oder einer Mailingliste oder einem anderen Medium wo man sich austauschen kann. Was macht es da vielleicht besonders?
Ein Twitter-Chat ist einfach eine reale Live-Unterhaltung. Das heißt, ich gehe in dem Moment in den Dialog. Eine Mailingliste ist super, finde ich persönlich prima, wenn ich einen größeren Teil von Informationen darstellen möchte. Ne, dann habe ich in einem Forum oder in einer Mailingliste, kann ich ins Detail gehen und kann ich detailliert reingehen. Aber so ein Twitter-Chat ist tatsächlich wie so eine Unterhaltung, die wir jetzt auch gerade per Skype oder also per Telefon führen, habe ich da halt schriftlich und das Ganze im Echtzeitmodus mit diversen Teilnehmern. Und die kann sich auch entwickeln also wie gesagt, wenn ich einfach sehe, dass die sich eher untereinander unterhalten, dann halte ich mich als Moderatorin ein bisschen zurück. Und das ist für mich das Spannende und auch zu sehen, welche Tipps werden denn gegeben, wie schnell werden diese Tipps aufgenommen und wie schnell werden sie auch wieder zurückgefragt. Also Twitter finde ich da sehr, sehr spannend, weil es halt diesen Echtzeitmodus hat.
Mhm. Genau, alle sind zeitgleich praktisch dabei und man kann direkt darauf interagieren und bekommt nicht 3 Tage später nochmal eine Antwort auf irgendwas, was man vor 2, 3 Tagen schon gefragt hat.
Ich bin halt jetzt in diesem Moment in dem Gedanken und in dem Gespräch drin und natürlich beantworte ich auch, wenn dann danach noch Fragen kommen, beantworte ich die auch, darum geht's nicht, aber ich bin halt in dem Moment in dem Gespräch drin und reagiere sehr direkt und auch sehr konkret auf meinen Gesprächspartner.
Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt ganz interessant, das könnte ich mir auch vorstellen und möchte mal gucken, was haben die denn da so gemacht, dann kann man ja über die Twitter-Suche an sich einmal nach dem Hashtag schauen. Nur das geht ja nur gewisse oder eine begrenzte Zeit rückwärts, bis man diese Einträge noch findet. Was würdest du sagen, Mensch, da und da an der Stelle kannst du noch mal gucken, um dich zu informieren oder zu sehen, wie sowas abläuft?
Ja, also ich habe auf meinem eigenen Blog, der nennt sich Connecting the Worlds, habe ich eine Zusammenfassung von dem ersten Genchat geschrieben. Ich habe auch so eine leichte Tipps und Tricks. Einen kleinen Tipps- und Tricks-Blog, also wie man sich am besten vorbereitet und wie man am besten während des Twitter-Chats agiert, geschrieben, weil von einigen Neulingen doch schon die Rückmeldung beim ersten Mal kam mit, ich bin total verloren, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Und mit so ein paar technischen Tricks und ein paar Apps, die Twitter unterstützen, kann man das sehr gut durchsortieren. Dann hat der Thomas Beißel, und ich habe jetzt den Link nicht da, aber ich hoffe, du postest ihn mal dir rein.
Natürlich.
der Thomas Beißel, einer der Teilnehmer, der hat ein sogenanntes Storyfy dazu gemacht. Ich weiß, dass du da auch ein großer Fan von bist, weil du das immer nach den Genealogentagen machst.
Richtig.
Das heißt, der sortiert sozusagen das Gespräch nochmal durch, also diesen Genchat nochmal durch. Und da kann man dann ganz in Ruhe nachlesen, ob das überhaupt was für einen ist. Und ob man sagt, ja, mit dieser Form von Kommunikation kann ich umgehen oder nee, das ist doch eher nichts für mich.
Um einfach mal zu lesen, was waren da auch für Fragen, wie kommen die Antworten, was hat man da drunter zu verstehen, ist, denke ich, dieses Storyfying ganz, ganz schön, weil man einfach wirklich chronologisch mal nachlesen kann, was ist da wirklich abgelaufen und inwiefern finde ich es interessant oder ist es wirklich was für mich, ne?
Genau.
Wenn man jetzt schauen möchte und sagt, Mensch, das klingt ganz interessant, ich möchte mal schauen, vielleicht kann ich ja beim nächsten Mal, wo findet man die Daten, wann immer ein Genchat passiert? Du hattest das gerade gesagt, die ersten Mal oder im Moment fragst du auch gerne nochmal nach, wann die Leute können. Es gibt ja den Twitter-Account @genchat.de, den man da, denke ich, dazu folgen kann, um zu schauen. Gibt es noch eine andere Ecke, wo du sagst, da kann man immer mal im Blog oder Ähnliches nachschauen? Dort gibt es immer einen aktuellen Hinweis, wann Genchat geplant ist oder wo man Ideenwünsche hinsortieren kann oder hinschicken kann?
Also auch das auf meinem Blog Connecting the Worlds kann man irgendwie nachschauen. Da werde ich die Termine irgendwie bekannt geben. Definitiv sollte man, wenn man Interesse hat, diesem Twitter-Account @genchat.de folgen, weil ich auch über denen dann die Fragen stelle, weil ich ja selber auch daran teilnehmen möchte. Also man muss sich dann nicht vorstellen, ich bin sozusagen doppelt vorhanden während dieses Gamechats. Und mit dem einen Account stelle ich die Fragen und mit meinem privaten Account antworte ich auch, weil ich mich ja auch an dieser Unterhaltung beteiligen will. Ich komme mir manchmal so ein bisschen schizophren vor. Das letzte Mal hat es auch ein bisschen dazu geführt, dass ich Fragen und Antworten vertauscht habe zwischen den Accounts und das hat dann die ersten zwei Fragen auch ein bisschen gedauert.
Ah, okay.
Von daher, also einfach @genchat.de. Und wie gesagt, ich würde ganz gerne in diesen Rhythmus kommen, dass man sagt, jeden dritten Donnerstag oder so. Das war bisher so der Tag. Ich glaube, bisher war es der dritte Donnerstag. Ich habe mal eine Umfrage gemacht und da haben die meisten gesagt, Donnerstag ist so der beste Tag, an dem man das irgendwie abends einrichten kann. Und da kamen bisher auch sozusagen die meisten Teilnehmer dabei.
Ja, okay. Gibt's schon was Konkretes an Themen, die du vielleicht auf Lager hast, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt das Thema raushau, dann habe ich schon die ersten 10 Leute, die auf jeden Fall dazukommen?
Nein, im Moment nicht. Also von daher Themenwünsche auch gerne an genchat.de, an das Twitter-Konto oder an mein persönliches jetzt wird's wieder Englisch, Bart FFM. Mit meinem Nachnamen ist es schwer,
einen freien Namen zu finden,
der irgendwie auch noch Sinn macht und dann nicht irgendwie einfach nur eine Zahl hinten dran ist. Und da ich halt in Frankfurt wohne, und einer der Spitznamen, den ich trage von meinen amerikanischen Kollegen Barb ist, habe ich dann einfach Barb FFM draus gemacht. Das erschien mir dann am logischsten. Nee, aber so richtig Themen, meistens ist es wirklich danach, was Leute mir zurufen, was sie ganz gerne hätten. Ein Themenblock werden wir mit Sicherheit machen, wie überwindet man tote Punkte? Das war so eine Anfrage, die ich nach der letzten Unterhaltung hatte, nach dem letzten Gamechat. Dann hat jemand sehr konkret nachgefragt mit, oh, wie kann ich denn einen toten Punkt aus dem Jahr, ich glaube, es war 1639 oder sowas, überwinden. Dann habe ich gesagt, oh, das ist sehr speziell. Ob ich da 8 Fragen für zusammenkriege, weiß ich nicht. Aber man kann es ja in das Allgemeine, also generell, wie überwinde ich tote Punkte? Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich einfach mal um die Ecke denken kann und mich an Unterlagen ranwage, an die ich bisher vielleicht noch gar nicht gedacht habe.
Richtig.
Ja, da hoffe ich dann so ein bisschen auf unsere Profis, auf die 1-2 Berufsgenealogen, die mal so einen kleinen Hinweis geben können, wie sie das ja auch auf dem Genealogentag gerne machen. Also die würde ich dann auch wirklich konkret anfragen, ob die zu dem Termin können. Denn ich glaube, die können da ganz, ganz viel Hilfestellung geben.
Richtig. Also ich finde es sehr interessant und ich bin jetzt ja nun bei 2 von den 3 Malen auch dabei gewesen. Mir hat es immer Spaß gemacht. Gut, ich selber mag Twitter als soziales Netzwerk ohnehin sehr gerne. Und ja, mich freut es, dass du das in die Hand genommen hast und da eine spannende Möglichkeit hast, um sich mit anderen Genealogen wirklich live mal auszutauschen. Und sofern es die Zeit zulässt, werde ich sicherlich auch die nächsten Male wieder dabei sein.
Das würde mich sehr freuen. Also natürlich freue ich mich über jeden Teilnehmer, aber ich bin immer ganz froh, wenn ich noch einen Social Media Junkie daneben mir habe, der einem dann vielleicht auch mal zuruft mit Barbara, vergiss den Hashtag nicht. Ach stimmt, habe ich vergessen gerade. Ich selber als Moderatorin. Sowas passiert halt auch.
Ja,
und wie gesagt, ich selber finde halt Twitter auch ein sehr tolles und spannendes Medium und ich denke, dass wir in Deutschland noch sehr viel mehr mit Social Media in der Ahnenforschung und in der Genealogie machen können, als wir es im Moment tun. Ich glaube, da sind noch sehr viele Türen verschlossen, die ich ganz gerne öffnen würde.
Ja, sind wir gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall wieder teilen, wenn der nächste Genchat ansteht und stehe wieder Gewehr bei Fuß. Und ja, danke dir, dass du einfach mal das Thema Genchat hier vorgestellt hast. Und vielleicht finden wir den einen oder anderen neuen Twitter-User beim nächsten Genchat, der dann dabei ist.
Da drücke ich die Daumen. Vielen Dank für das Interview.
Alles klar. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wie versprochen geht's direkt weiter mit dem nächsten Interview mit Susanne Gebert zum Thema die eigene Biografie schreiben. Viel Spaß.
Die eigene Biografie zu erstellen für sich selber oder für die Eltern oder Großeltern ist, ja, denke ich doch, für viele Genealogen eine spannende Sache oder vielleicht auch irgendwann mal das Ziel, was man nach einiger genealogischer Forschung mal umsetzen möchte. Und ja, dazu, zu diesem Thema, habe ich heute einen Profi bei mir im Interview, und zwar die Susanne Gebert von bildbiografien.de. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Susanne.
Hallo, Timo.
Ja, es freut mich sehr, dass wir heute Abend über das spannende Thema sprechen können. Wir beide haben uns ja im Vorfeld schon 2-3 Mal ausgetauscht über verschiedenste Themen dazu. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen, damit die Zuhörer einfach einen kleinen Eindruck haben, wer du bist und was du denn in deinem täglichen Leben machst und warum du vielleicht gerade der Profi da an der Stelle bist.
Ja, vielen Dank, Timo. Also mein Name ist, wie Timo schon sagte, Susanne Gebert, und ich bin zur Biografie eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das heißt, meine Schiene war nicht die Genealogie, sondern es war tatsächlich ein alter Ordner, den ich irgendwann mal beim Aufräumen im Keller gefunden habe. Und dieser enthielt ganz wunderbare Familiendokumente. Also meine Großmutter, Jahrgang 1910, als Baby das erste Auto meines Urgroßvaters etc. Und ich war total begeistert, habe das meiner Familie gezeigt, vor allem meinen Töchtern und meiner Schwester, und habe dann festgestellt, da war null Interesse. Und das fand ich extrem schade, weil es waren ganz großartige Aufnahmen und Bilder. Und da ich jetzt einen sehr, sehr engen Bezug zu meiner Oma hatte, hat mich das ganz anders angesprochen als jetzt eben quasi die nächste Generation, beziehungsweise auch schon meine jüngere Schwester. Mhm. Ich habe mir dann überlegt, was mache ich eigentlich mit diesem Fotoalbum? Was mache ich eben auch mit den Informationen, die da drin steckten? Denn da waren auch noch jede Menge Familiendokumentationen. Mein Urgroßvater war beispielsweise Ingenieur bei den Wandererwerken. Das ist eben auch nochmal eine ganz spannende Zeitgeschichte. Hat jetzt nicht direkt was mit Genealogie zu tun, aber vielleicht ein bisschen mit der Ahnforschung der Industrietechnik, der Automobiltechnik, und bin dann zu dem Schluss gekommen, es gibt letztendlich 2 Möglichkeiten. Entweder ich schmeiß diesen Ordner weg, denn es gab ja offensichtlich niemanden, dem ich das hätte vererben können, oder ich mache was draus. Und ich habe mich für Letzteres entschlossen. Das heißt, ich hatte bis dahin mit Biografiearbeit, mit Genealogie eigentlich noch gar nichts am Hut. Ich bin von Haus aus Naturwissenschaftlerin, habe eben hauptsächlich über Biologie und Medizin geschrieben und habe dann aber einfach aufgrund dieses Drucks aus diesen Fotos und aus der Familiengeschichte was machen zu wollen, das komplett über den Haufen geworfen und habe einfach Familiengeschichte aufgeschrieben. Und zwar eben als spezielle Form, als Bildbiografie. Das heißt, ich wollte die Bilder und die Dokumente aus diesem Ordner zusammen mit den passenden Geschichten letztendlich für die Nachwelt erhalten. Yeah. Das habe ich dann gemacht. Das war viel aufwendiger, als ich dachte. Ich hatte dann glücklicherweise noch Unterstützung von einer Tante und einem Onkel, und ich habe mir noch eine Grafikerin mit ins Boot geholt. Ja, und letztendlich ist daraus ein sehr, sehr spannendes Buch geworden, das eben viele verschiedene Aspekte unserer Familiengeschichte, unserer Ahnenreihe, das geht dann auch noch mal ein bisschen weiter zurück, auch Urgroßvaters Automobile etc. erfasst hat. Und das fand jetzt meine Schwester und meine Töchter fanden das jetzt wieder spannend, weil plötzlich konnten sie damit was anfangen. Es waren nicht plötzlich, waren nur ein paar Fotos von Leuten, die sie nicht kannten, sondern das hatte dann plötzlich einen roten Faden.
Also man konnte sich identifizieren.
Man konnte sich identifizieren. Machen. Man hat auch die Entwicklung gesehen, was eigentlich passiert ist und worauf ich eben neben den Fotos noch sehr viel Wert gelegt habe, ist, auch noch ein bisschen die Geschichte drumherum zu erläutern. Also jetzt nicht nur die reine Familiengeschichte, sondern letztendlich auch zu erzählen, warum die Menschen damals so gehandelt haben, wie sie es getan haben. Also letztendlich auch den Ersten Weltkrieg zumindest in kleineren Absätzen zu streifen, die Weltwirtschaftskrise, die Mode der damaligen Zeit, wie sich das eben langsam entwickelt hat. Ich habe dann das erste Exemplar unserer eigenen Familiengeschichte meiner Schwester geschenkt bei der Taufe ihrer beiden Kinder und hatte dann sofort Anfragen für andere Familiengeschichten und habe dann gemerkt, dass ich mit dem Problem, ich habe alte Fotos, ich habe Erinnerungen, zumindest Fragmente einer Familiengeschichte, aber ich weiß nicht, wie ich das weitergeben soll. Dieses Problem scheinen einfach viele Leute zu haben. Mhm. Und ich habe dann eben eine Zeit lang meinen eigentlichen damaligen Brotjob und die Biografiearbeit parallel gemacht. Aber das wirst du auch selbst kennen, Timo, und das kennen wahrscheinlich Ahnenforscher, das parallel zu machen. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig, vor allem wenn man noch Familie hat. Und ich war dann eben in der günstigen Lage, da mein Mann eben auch noch ganz gut verdient, dann wirklich zu sagen, ich konzentriere mich nur noch auf die Biografiearbeit. Mhm. Ja, und das habe ich dann im Jahr 2012 gemacht und seitdem helfe ich anderen Menschen und unterstütze sie beim Erstellen ihrer eigenen Bücher. Ja. Das heißt, ja.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich denke, das, was du eben auch schon beschrieben hast, ist, glaube ich, was ich auch schon sehr häufig bei Genealogen höre, dass natürlich fängt man an, die Daten aufzuschreiben und kommt dann hier und da ein bisschen weiter. Das Eigentliche, was einen, glaube ich, aber antreibt, sind wirklich die Geschichten. Und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Es sind erstens einzelne lose Fragmente und nachher kommt die Geschichte dazu. Und da gehört auch eben nicht nur der individuellen Person dazu, sondern so wie du beschrieben hast, auch vielleicht der Weltkrieg oder die Umstände in dem Ort, wer in dem Jahr Schützenkönig geworden ist oder was auch immer. Ja. Viele Kleinigkeiten zusammen, um ich denke mal, ein lebendiges Bild von der Zeit oder von dem Moment zu schaffen. Ne?
Das ist genau der Punkt. Es muss lebendig sein. Also die Ahnen müssen oder die Großmütter, Großväter, die müssen auch in einer gewissen Weise wieder zum Leben erweckt werden, damit sie eben auch für die nachfolgenden Generationen nachvollziehbar und einfach auch spannend sind. Mhm. Denn primär ist eben die Frage, warum soll ich mich denn mit diesen Menschen beschäftigen? Bis man dann eben merkt, das ist ja auch mein eigen Fleisch und Blut, das sind die Gene, die in mir stecken und das sind dann vielleicht auch bestimmte Verhaltensweise und Verhaltensmuster, die auf seltsame Art und Weise dann teilweise auch vererbt werden. Und das, denke ich, das muss eben für die nachfolgende Generation auch wirklich greifbar sein, um das Interesse zu wecken. Ansonsten ist es eben was einfach blutleer bleibt und es war eben wirklich meine größte Intention, eine Form zu schaffen, dass ich sagen kann, die nächste Generation begreift, woher sie kommt und hat auch einen Bezug dazu. Das sind jetzt nicht irgendwelche fremden Leute auf irgendwelchen Fotos, sondern das ist wirklich das, wo sie herkommen. Mhm. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend, auch das weiterzutragen, welche Erfahrungen diese Menschen gemacht haben und wie sie dann zum Beispiel in schwierigen Situationen, in Krisensituationen, die ja nun auch jeder Mensch kennt, wie sie damit umgegangen sind. Weil ich denke, das kann eben auch gerade die jüngere Generation stärken, zu wissen, dass man nicht bei jedem Bruch oder bei jeder Niederlage oder bei jedem Liebeskummer zum Untergang verdammt ist, sondern da haben wirklich die uns vorangehen, doch einiges mehr bewältigen müssen und das auch gut hinbekommen.
Mhm, richtig. Ich selber kenne es jetzt ja von meiner Genealogie. Ich bin halt auch an der Position, dass ich sage, gut, ich habe hier und da viele Geschichten, ich habe das dort und dort aufgeschrieben. Teilweise habe ich auch geschludert und habe es noch nicht aufgeschrieben. Ich komme halt immer mehr zu dem Punkt, wo ich sage, Mensch, das wäre irgendwas, bei meinem konkreten Fall ist es zum Beispiel mein Großvater mütterlicherseits, wo ich sage, Mensch, der hat so viel interessante Dinge erlebt, mitgemacht in seinem Leben, wo er seine Frau kennengelernt und all diese Themen, später eine eigene Firma gegründet, ist im Zweiten Weltkrieg unterwegs gewesen, alles Mögliche, was dazu ist, wo es wirklich sehr interessante Meilensteine gibt. Mhm. Und ich denke mal, an der Stelle stelle ich mir jetzt halt zum Beispiel die Frage, wie würde ich jetzt anfangen? Heißt, gibt es verschiedene Arten von Biografien? Gibt es da ein Standard, an dem man sich hält, wie man sowas zu machen hat? Oder ist es wirklich so individuell, dass ich einfach die Familiengeschichte von ihm oder praktisch meinen beiden Großeltern ja ganz individuell aufschreibe? Wie, ja, was würdest du da empfehlen oder woran kann man sich langhangeln, um mal so eine erste Idee zu bekommen, wie das Fertige vielleicht aussehen muss oder möchte, damit man den richtigen Weg einschlägt? Mhm.
Also ich bin überhaupt gar kein Freund von Standard, sondern so individuell wie die Menschen sind, die man beschreibt, so individuell sollte auch ihre Lebensgeschichte verfasst sein. Was für mich immer ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist Authentizität. Das heißt, das kommt dann letztendlich auch drauf an, was für ein Mensch, was für ein Typ dein Großvater war. Ich nehme an, aus den Dingen, die er gemacht hat, aus den Fotografien, die du von ihm hast, kannst du eigentlich schon überblicken, war jetzt eher so der kreative Jungspund und Hansdampf in allen Gassen oder war er mehr so der Homo Technicus? Und was für mich beim Ausarbeiten eines roten Fadens immer ganz, ganz entscheidend ist, das sind die Fotografien, die man hat. Also ich erlebe es auch oft mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die Fotografien erstmal so einen ganz groben Weg bilden, mit dem man eben auch Lebensmeilensteine erstmal festlegen kann. Und um diese Fotografien und um die eindrücklichen Geschichten spannt sich dann so dieses Netzwerk und verbreitert sich. Das heißt, womit ich immer beginnen würde, das wären einmal die Fotos, die man hat, der Typ Mensch, den man hat, beispielsweise für jemanden, der sehr technisch orientiert war, also der sehr, sehr geordnet war, würde ich dann eher in Richtung Chronologie gehen. Jemand, der sehr kreativ war, eher mit Geschichten um sein Leben beginnen. Und der dritte Punkt wäre dann eben zu gucken, für wen bereite ich eigentlich diese Biografie auf. Das heißt, zu schauen, wer soll dann irgendwann mal mein Buch aufschlagen und sagen, boah, das ist ja super oder das finde ich spannend oder das bringt mich dazu, mich jetzt für diesen Menschen zu interessieren, für diesen meinen Ahnen. Das wären so diese Meilensteine und was ich einfach immer sehr wichtig finde und was sich dann bei der Biografiearbeit herausstellt, das möglichst nicht alleine im stillen Kämmerchen vor sich hin zu wurscheln, sondern sich den Partner oder eine Gruppe oder Freunde zu suchen, mit denen man dann auch relativ regelmäßig daran arbeiten kann. Denn das ist ganz wichtig für das Feedback. Zum einen hilft das natürlich, den eigenen Tunnelblick zu vermeiden, so nach dem Motto, ich weiß ja, worum es geht und ich kenne die Geschichte und dann erzähle ich irgendwas und alle anderen stehen, die jetzt die Geschichte dieses Menschen nicht kennen, die stehen davor und wundern sich und können das nicht nachvollziehen. Und zum anderen findet man in der Diskussion dann oft leichter den roten Faden, als wenn man zu Hause in seinem stillen Kämmerchen mit diesen wirklich oft vielen Informationen, die man hat, versucht zurechtzukommen. Also die meisten Kunden, die zu mir kommen, die haben nicht das Problem, dass sie zu wenig Material haben, sondern die haben wirklich zu viel. Und es geht dann wirklich darum, im Gespräch den roten Faden rauszufiltern und daraus ein schlüssiges Buch zu machen. Denn man kann eben auch keine 10-bändige Werksausgabe machen. Das würde dann die Leser, für die es dann irgendwann mal gedacht ist, schlicht und ergreifend überfordern. Sondern es soll so ausführlich wie nötig, aber auch so kurz und knapp und prägnant wie möglich. Das ist für mich die ideale Biografie. Das ergibt sich aber wirklich erst im Gespräch, beziehungsweise während der Arbeit filtert sich das so nach und nach heraus.
Wenn man jetzt diesen Status hat, ich sag mal, gibt's irgendwo was, wo du sagst, die Vorarbeit sollte man schon leisten? Heißt als Beispiel, es kommen Leute zu dir her und sagen, Mensch, Biografie finde ich total toll. Ich habe hier ein Foto von meiner Mutter und ich weiß, die kommt aus Duisburg. Als Beispiel, da möchte ich jetzt was von machen. Gibt's da irgendwo was, wo du sagst, ja, also es sollte schon ja ein gewisser Grundstock an Informationen da sein, beziehungsweise der wird während der Biografie selber recherchiert, oder ja, wie würdest du da ansetzen?
Also letztendlich würde ich nie sagen, das ist sicherlich möglich, von einem Foto von der Mutter aus Duisburg dann letztendlich eine Biografie zu machen. Das wäre dann aber erstmal nicht mein Part, sondern dann würde ich auch wirklich den oder diejenige an einen Ahnenforscher verweisen und sagen, da müssen wir einfach ein bisschen mehr Vorarbeit leisten. Die Druckereien nehmen keine Bücher unter 20 Seiten. Mhm. Also das wäre wirklich der Fall, wo ich sagen würde, dafür bin ich erstmal nicht zuständig. Und Ahnenforschung ist nicht mein Metier. Das würde ich dann letztendlich an einen Ahnenforscher weiterverweisen. Mhm. Den Fall hatte ich aber tatsächlich noch nie, sondern zu mir kommen Menschen, die sich eigentlich mit dem Thema Biografie, also bislang war das zumindest so, die sich mit dem Thema Biografie schon sehr, sehr lange auseinandergesetzt haben. Ein Wahlspruch von meiner Internetseite heißt ja, wir müssen das alles mal aufschreiben. Und ich glaube, es gibt so gut wie keine Familie, in der dieser Satz nicht etliche Male schon gefallen ist. Das heißt, es sind Menschen bzw. Familien, die sich schon sehr, sehr lange damit beschäftigen, dass sie das gerne tun wollen. Aber wie das ist, und das kennst du auch und das kennt jeder, man hat immer so wahnsinnig viel um die Ohren und man denkt sich, man müsste mal, und dann kommt aber noch dieses und jenes und das dazwischen. Und Kunden, die zu mir kommen, das sind diejenigen, die dann irgendwann mal sagen, so, und jetzt möchte ich Tschakka sagen, jetzt möchte ich das umsetzen. Das heißt, die kommen wirklich und haben, wie gesagt, meistens viel, viel mehr. Die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und mein Punkt ist dann, oder mein Part ist dann eigentlich mehr der, dass wir dann gemeinsam im Gespräch eben den roten Faden herausarbeiten und dass wir dann eher aussortieren, damit am Ende wirklich ein Buch rauskommt, dass man dann ja einfach stolz seiner nachfolgenden Generation vererben kann und die das dann auch gerne lesen. Denn darum geht es ja. Das Biografie-Schreiben ist ja kein reiner Selbstzweck, sondern man gibt ja damit ja auch was weiter. Das heißt, diejenigen, für die das bestimmt ist, die sollen das dann auch sehr, sehr gerne in die Hand nehmen und das toll und interessant finden. Und wenn dieser erste Grundstock mal gelegt ist, dann eröffnen sich nämlich auch alle anderen Bereiche. Das heißt, wenn wir jetzt, wie jetzt geschehen, beispielsweise 5 Fotoalben zu einer 200-seitigen Bildbiografie zusammengeschmolzen ist, dann ist es einfach so, dass die Kinder bzw. die Enkel irgendwann mal diese Fotoalben erben werden und dann aber ganz genau wissen, auf den und den Fotos, da ist der Onkel Fritz abgebildet und der hat das und das gemacht und das weiß ich aus der Bildbiografie. Das heißt, die Bildbiografie ist letztendlich ein Schlüssel, um dann auf dieser Basis weitermachen zu können, um diese Fotoalben und die Informationen daraus zu retten. Das heißt, wir bringen nicht alles, sondern wir bringen das Wesentliche. Und wer sich dann wirklich noch für den Onkel Fritz oder für die anderen interessiert, der hat dann einfach den Schlüssel dazu, eben weiter in die Tiefe einzusteigen mit den Originalalben beziehungsweise den Originaldokumenten. Das ist die Idee der Bildbiografie. Ja. Aber wie gesagt, ein Foto, Tante aus Duisburg, würde ich ganz klar sagen, das ist ein Fall für einen Ahnenforscher.
Ja, richtig. Da ist auf jeden Fall Vorarbeit noch zu tun, ob es für einen Ahnenforscher oder Marvin Schley selber erforschen will. Ich kann dazu vielleicht noch mal was erzählen. Ich habe das jetzt, ist jetzt glaube ich gut anderthalb Jahre her. Ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Eltern sind beide da, meine Schwiegereltern sind beide da, meine Großmutter selber ist auch noch da. Und ich habe es einfach mal gemacht. Ich habe mir einfach ein Notizbuch gekauft, ein leeres, und habe praktisch eine kleine Einleitung geschrieben auf die erste Seite, was praktisch so eine Einladung, eine Bitte war, doch einfach mal so die Anekdoten aus dem eigenen Leben aufzuschreiben. Kann alles völlig chaotisch sein, es muss nicht geordnet sein, einfach das, was einem gerade einfällt oder über die Zeit fällt einem was ein. Und das habe ich dann irgendwann mal, ich glaube zu Weihnachten oder so war es, schön in Geschenkpapier verpackt und das habe ich dann halt entsprechend verschenkt. Und bin heute natürlich schon ganz gespannt, ob meine Eltern, Großeltern da sich schon fleißig dran halten und ordentlich Anekdoten aufgeschrieben haben, wo ich doch sehr gespannt bin, was da wirklich rauskommt. Und gut, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht weniger schreibt, aber speziell zum Beispiel bei meiner Mutter weiß ich, dass sie da auf jeden Fall immer, wenn sie dran denkt, mal zwei, drei Kleinigkeiten aufschreibt. Und da freue ich mich schon, wenn ich da mit dem Büchlein mal bei uns auf der Couch sitze und meinen Kindern daraus vorlesen kann.
Das ist eine ganz tolle Idee. Also ich habe sowas Ähnliches gemacht, kein leeres Büchlein, sondern ich habe zwei kleine Büchlein gestaltet, Frag Oma und Frag Opa. Und da war die Intention letztendlich die gleiche, wobei ich da noch ein paar Fragen dazu geschrieben habe. Das heißt, es gibt einen Eingangspart, da stehen letztendlich ein paar Dinge zum Thema Biografiearbeit, wie man vorgehen kann, auch wenn man seine Fotos einscannen und bearbeiten möchte, was man beachten sollte. Also letztendlich so die Grundzüge des Schreibens und des Umgangs mit Fotos. Und dann haben wir zwei Fragebögen, wobei wir die Fragebögen relativ knapp gehalten haben. Mhm. Es ist einmal ein Fragenkatalog, wo es wirklich mehr um Daten und Fakten geht. Und dann haben wir noch den Proustschen Fragebogen mit reingenommen. Der ist tatsächlich zurückzuführen auf Marcel Proust, wobei das wohl ein Gesellschaftsspiel war. Also Marcel Proust ist nicht der Erfinder. Und da geht es eigentlich mehr so um die inneren Werte. Und die Idee ist eben genau wie bei dir auch, nicht erstmal den ganz großen Berg zu sehen, so, oh Gott, ich muss jetzt meine Biografie schreiben, sondern sich wirklich dem Thema mit kleinen Fragen, kleinen Anekdoten, kleinen Eintragungen zu nähern. Also sich hinzusetzen mit einem leeren Block und dann chronologisch anzufangen zu schreiben, das wird nicht funktionieren. Also das führt in die nächste Schreibblockade, sondern ist es genau so, wie du das beschreibst, einfach so ein paar Anekdoten, wie sie kommen. Die kommen nicht chronologisch, aber woran man sich gerade erinnert, das einfach aufzuschreiben. Was wir zum Beispiel noch mit in die Bücher reingenommen haben und wenn ich darüber über Leute spreche, ist zum Beispiel ganz banal bei der Frag Oma nach den Lieblingskochrezepten. Das ist zum Beispiel was immer gerne vergessen wird, was aber ganz, ganz wichtig ist, weil wie man Rouladen kocht, das steht in jedem Kochbuch, aber wie Oma die gekocht hat, da steht nirgends. Das muss Oma wirklich aufschreiben. Mhm. Also solche Kleinigkeiten oder die Lieblingszitate oder die Vorbilder. Das sind alles so kleine Schrittchen. Und wenn man dann, so wie du, eben so ein Notizbuch hast, dann lässt sich damit auch ganz hervorragend eine Bildbiografie machen. Mhm. Und das ist großartig. Die Chance sollte man nutzen. Gerade dann eben, wenn man die Menschen, über die man gerne berichten möchte, noch hat. Beziehungsweise die auch eben die Vorfahren davor noch gekannt haben. Das ist eine unglaubliche Quelle, die man wirklich so bald wie möglich anzapfen sollte.
Da wäre dann vielleicht auch die Frage, habe ich mich auch gefragt, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Heißt, mache ich die Biografie lieber über jemanden wie meinen Großvater, der jetzt nun schon einige Jahre verstorben ist? Oder fange ich die Biografie lieber an über meine Mutter, die mir ja Gott sei Dank jetzt erhalten ist und mit der ich auch mich noch darüber austauschen kann? Hast du da irgendwie Erfahrung, wo du sagst, wenn es eine Person ist, die vielleicht noch dabei ist, die guckt vielleicht selber viel zu kritisch auf ihr Leben und möchte einige Sachen aussortiert haben, was man halt an der anderen Stelle dann nicht hätte? Ist da irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht der ideale Zeitpunkt, oder sagst du, das ist wirklich personenabhängig, dass beides gut funktionieren kann?
Also letztendlich denke ich, wenn das Interesse da ist und wenn die Zeit und die Gelegenheit da ist, würde ich so früh wie möglich mit allen beginnen. Das heißt, ich würde zum Beispiel deine Mutter über ihren Vater schreiben lassen, weil in dem Moment erfährst du nämlich auch schon sehr, sehr viel über deine Mutter. Ich würde das gar nicht so trennen, sondern ich würde wirklich zeitnah so viel wie möglich natürlich erst über die vorangegangenen Generationen versuchen herauszufinden. Aber bei diesem Herausfinden und bei diesem Beschäftigen mit Familiengeschichte kriegt man dann automatisch auch sehr viel von der erzählenden Person mit. Das heißt, ich würde es wirklich nicht trennen, sondern ich würde Lebensgeschichte eigentlich auch immer als Form von Familiengeschichte auffassen. Natürlich mit dem Fokus auf bestimmte Personen. Das kann man eben auch machen, dass man eine Biografie in unterschiedliche Kapitel mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufteilt. Aber es ist tatsächlich so, wenn du jemanden bittest, über jemanden anderes biografische Notizen zu machen oder eine Biografie zu schreiben, wirst du über die schreibende Person auch immer sehr, sehr viel erfahren. Und das würde ich dann eben mitnehmen. Und das dann auch gegebenenfalls mit deiner Mutter beispielsweise besprechen, inwieweit sie das veröffentlicht haben möchte oder nicht. Ich hatte zum Beispiel auch schon den Fall, dass wir für eine Familie eine offizielle Biografie geschrieben haben. Und aus dieser offiziellen Biografie ist noch ein kleines Nebenbüchlein entstanden. Und das ist beispielsweise das Nebenbüchlein, das die Familie nicht kennt, das existiert nur für meine Auftraggeberin und dann irgendwann, wenn sie sagt, die Zeit ist reif, dann wird sie das vielleicht auch ihrer Familie vorstellen, aber da hat sie einfach sehr private Informationen aufgeschrieben und da sagt sie, das möchte sie jetzt nicht mit ihrer Familie oder mit ihren Geschwistern diskutieren. Das ist irgendwann anders bei. Also das muss man natürlich mit dem Biografieschreibenden auch immer absprechen, was möchtest du haben, und dann letztendlich gibt es ja da verschiedene Formen, damit umzugehen und dann zu sagen, ja gut, wenn du mir jetzt diese Informationen gibst, aber außer mir soll sie eigentlich niemand wissen, dann wird sie eben niemand erfahren, so einfach ist das.
Richtig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben jetzt ganz viel Informationen zusammen und wir haben eine schöne Biografie, dann geht es ja um das Thema Publizieren. Ich sag mal, heutzutage gibt es viele Leute, die haben im Internet nur einen Blog, andere wiederum sagen, nein, ich habe schon gerne was Gedrucktes. Splittet sich eigentlich in zwei Fragen. Zum einen, wie muss man das Ganze vorbereiten, um etwas zum Beispiel in den Druck zu geben, oder was für Form der Publikation würde es geben, wenn ich zum Beispiel nur ein Büchlein haben möchte für meine Familie, wo sie hat vielleicht 20 Ausgaben, brauche ich eigentlich nur? Was für Optionen hat man da oder was für Wege kann man da begehen?
Also bezüglich Biografie muss ich sagen, bin ich sehr, sehr retro. Das heißt, ich glaube an das Medium Buch. Es gibt da ja verschiedene andere Versionen. Du sprachst schon über den Blog. Das ist eine schöne Sache, wenn die Familie weit verstreut ist. Für mich ist aber ein Blog was nicht so ganz endgültig ist. Ich finde ein Buch, das man dann beim Sonntagnachmittagscafé mal rausholt und durchblättert oder mit dem man sich irgendwann mal gemütlich in den Lehnstuhl setzt und durchblättert und die Bilder anguckt und die Geschichten liest, Das finde ich ist einfach immer noch die schönste Art und Weise, sich mit Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Die Voraussetzungen sind die, dass ich eben mit einer Grafikerin zusammenarbeite. Ich habe das früher gemacht, dass ich die Bücher auch selbst gestaltet habe, zum Teil. Das mache ich nicht mehr, denn diese Mischung aus Text und Fotografie, das ist eine sehr spezifische Mischung. Und damit es dann beim Leser, also beim Endverbraucher, wenn du so willst, wirklich so diesen Wow-Effekt gibt und die in der Grafik dann letztendlich auch die Individualität desjenigen, über den geschrieben wird, rauskommt, finde ich eben professionelles Layout sehr, sehr wichtig. Mhm. Die Grafikerin macht dann eine Bildvorlage in InDesign und dann hat man eben die Möglichkeit, wenn man sagt, gut, ich brauche nur ein paar wenige Exemplare und der Buchdruck soll nicht so teuer sein, dann hat man eben die Möglichkeit, über eine Online-Druckerei sich das drucken zu lassen. Wenn man dann eben so ein A4-Buch hat, dann kostet es pro Exemplar 50 bis 60 Euro. Ich habe aber auch einige Kunden, die sagen, nee, Online-Druckereien, das mögen wir nicht. Wir haben da spezielles Papier, das wir verwenden möchten. Wir möchten gerne eine Fadenheftung haben. Wir möchten eine spezielle Prägung auf unseren Einband. Das ist schließlich unsere Familiengeschichte. Da wollen wir was ganz Besonderes. Da gehen wir dann an eine richtige Druckerei. Das heißt, es geht dann richtig in eine Druckerei, wird ordentlich Offset gedruckt und kommt dann zum Buchbinden. Ja, das sind eigentlich letztendlich die beiden Optionen und das Gute daran ist, wenn da eben eine Grafikerin mit dran sitzt, hat man die Wahl zwischen von bis. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch ein Exemplar oder ein paar wenige Exemplare für die engste Familie zum Beispiel richtig machen mit Fadenheftung und Offsetdruck und kann dann die restlichen 10, 20 Exemplare, die ich für die Freunde der Familie vielleicht vorbereite, kann ich dann preisgünstiger gestalten. Mhm. Es ist dann letztendlich auch eine Frage des Themas. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, Mensch, bei uns geht es jetzt eigentlich gar nicht so sehr um Familienbiografie oder wir haben eine kleine Firma oder wir haben einen kleinen Bauernhof. Wir möchten eigentlich auch unser Unternehmen, unsere Unternehmenskultur ein bisschen publik machen. Da besteht dann eben beispielsweise die Möglichkeit, das dann auch richtig über einen Online-Drucker mit ISBN-Nummer zu versehen und das dann auch richtig in den Handel zu bringen. Ja. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, und das, wie gesagt, am Ende dann einfach ein richtiges Buch in der Hand zu haben, ist für mich einfach ja eine schönere Wahl als jetzt eben beispielsweise ein Blog. Wobei ein Blog natürlich parallel absolut prima ist, eben gerade wenn man sich dann auch noch mit anderen Familienmitgliedern austauschen möchte und ja, das Ganze weiter am Leben erhalten möchte.
Ja, oder vielleicht auch einfach das Medium ist, wo man seine Geschichten sammelt, bis richtig. Man sagt, jetzt bin ich soweit, um das Ganze, was ich schon gesammelt habe, nochmal aufzubereiten und in dem Buch zu veröffentlichen. Ne?
Es ist auch tatsächlich so, auch wenn dann das Buch vorliegt, es ist nie zu Ende. Also ich werde jetzt dieses Jahr beispielsweise wieder ein Buch öffnen. Da hat sich jetzt eigentlich durch das erste Buch ein Nebenzweig der Familie gefunden. Das kennst du ja sicherlich auch, ja. Timo, dass man da forscht und macht und tut und dann plötzlich meldet sich jemand und sagt, ja, hallo, irgendwie gehören wir auch noch dazu. Und das ist eben das Geniale, dass man dann sagt, gut, wir haben jetzt die erste Auflage und jetzt kommt, das war eben auch durch den eisernen Vorhang getrennt, jetzt kommt plötzlich nochmal eine neue Seitenlinie dazu und bringt dann nochmal ganz neue Erkenntnisse mit rein. Das ist eben alles möglich. Und das ist natürlich bei so einem Blog auch eine tolle Geschichte, weil man dadurch den Verbreitungsgrad auch schneller höher hat und dann die entsprechenden Leute, die möglicherweise mit der Familie was zu tun hat, auch schneller und besser erreichen kann.
Richtig. Vielleicht abschließend noch die Frage, wenn du es überhaupt so abschätzen kannst, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich habe zwar mal angefangen Biografie, für mich alleine war das nichts, ich möchte das jetzt mit dir zusammen professionell gestalten, gibt's da einen Zeitrahmen, wo du sagst, ja, üblicherweise dauert das ein Vierteljahr und wir treffen uns in dem Zeitraum x-mal und da kommen die und die Kosten ungefähr auf einen zu, was wahrscheinlich immer vom Umfang des Werkes abhängt. Du hast es eben auch schon gesagt, von 20 bis 200 oder wie viele Seiten, ist ganz klar, dass man einfach mal so eine Vorstellung hat, eine mittlere Vorstellung, was auf einen dazukommt, wenn man so ein Projekt angeht.
Also ich würde auf gar keinen Fall unter 3 Monate rechnen. Mhm. Das heißt, so die durchschnittliche Biografie dauert in etwa zwischen 3 bis 6 Monate. Mhm. Da sind dann aber meistens auch schon viele Vorarbeiten getan. Das heißt, da kommen letztendlich die Menschen und sagen, oh, wir haben viel zu viel und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aussortieren. Mhm. Jetzt die Dame mit der Mutter aus Duisburg kommt und dann noch einen Ahnenforscher letztendlich erstmal zu tun bekommt, beziehungsweise auch Verwandte befragt werden müssen, dann würde ich auch eher mehr als 6 Monate rechnen. Ja, bezüglich der Kosten findet sich ein bisschen was dazu auf meiner Internetseite www.bildbiografien.de mit pH geschrieben, bitte. Ja. Es ist so, dass, wie gesagt, für die Bücher, so Online-Druckerei, also allein für den Druck, so um die 50, 60 Euro je nach Umfang an Kosten anfällt. Wenn ich das richtig machen möchte, über eine Druckerei und eine Buchbinderei, sind es so Pi mal Daumen. Also ich hatte jetzt gerade ein Buch mit 200 Seiten. Das waren dann 200 Euro pro Exemplar. Wobei, das waren wenig Exemplare. Je mehr Exemplare, desto günstiger wird es.
Dann geht's wieder, ja klar.
Und ich nehme dann eine Kostenpauschale von 1 Euro pro Foto, das ich scanne. Das heißt, wenn die Fotos quasi schon geliefert kommen, dann natürlich nicht. Und vom Layout kostet das ja so zwischen 16 und 19 Euro pro Layout der Seite. Aber das ist dann auch wirklich perfekt. Das sind so die Rahmen. Das heißt, wenn man sagt, wir machen unsere Familiengeschichte richtig toll, richtig schick, dann kostet das schon vierstellig. Aber es ist eben, wie gesagt, die Familiengeschichte. Es ist einfach, ja, wie ich schon sagte, der Wunsch vieler Menschen, dann irgendwann mal Tschakka zu sagen und nicht immer, wir müssten mal, sondern es dann auch wirklich zu tun. Und in der Funktion sehe ich mich eben oft, dass ich da gar nicht mehr so wahnsinnig viel tun muss, sondern eigentlich mehr so die Antreiberin bin, weil wir machen dann natürlich in der Zeit regelmäßige Termine und es gibt auch Hausaufgaben und ja, ich glaube, ich bin dann diejenige, vor denen sie alle Angst haben, dass sie ihnen auf den Füßen steht und jetzt müssen wir mal die Biografie zu Ende bringen. Das klappt aber ganz gut und
ja, manchmal braucht man ja auch einen, der einem so ein bisschen den kleinen Arschtritt gibt, ne?
Ganz klein, ganz, ganz zart. Aber das, ich glaube, das ist dann wirklich so der Punkt, wenn man mich bucht, dann weiß man, okay, innerhalb von 3 bis 6 Monaten ist dann einfach ein Buch da, das man vorlegen kann und nicht immer, wir müssten mal.
Ja. Doch, sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, für mich steht das sicherlich irgendwann auch nochmal auf den Plan. So ganz kurzfristig wird es wahrscheinlich nichts, sondern ich warte jetzt nochmal ab, was aus meinen spannenden Büchern zurückkommt und sammle noch ein bisschen, bis ich mich mal daran mache. Ich denke aber, jeder, den das Thema interessiert, der kann auf deiner Internetseite www.bildbiografien mit ph.de gerade nochmal nachschauen und sich da ein bisschen informieren. Du hast ja eine Vielzahl von Informationen drauf. Du hast auch Links zu deinen Büchern, die du eben beschrieben hast. Frag doch mal die Oma und frag den Opa. Hast du da drauf, wo man das online kaufen kann? Du hast, glaube ich, auch zusätzlich ja auch noch einen Blogbereich, wo du oftmals Geschichten veröffentlichst. Sehr spannend, gucke ich auch mal sehr gerne rein. Und ja, aus meiner Warte macht es auf jeden Fall Sinn, da mal vorbeizuschauen. Und wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigt, schaut vielleicht demnächst schon bei dir vorbei.
Sehr schön. Vielen Dank, Timo.
Ja, ich bedanke mich, dass du so viel erzählt hast. Und ja, vielleicht sprechen wir uns irgendwann mal wieder, wenn meine Biografie fertig ist.
Ich bin gespannt.
Alles klar. Ich danke dir und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin.
Also, tschüss.
Tschüss.
Das war ja nun der 36. Podcast, vollgepackt mit neuen Informationen und endlich mal wieder ein bisschen Familienforschung für die Ohren für euch. Ja, ich hoffe, es geht demnächst wieder ein bisschen kontinuierlich oder regelmäßiger zu hier im Podcast. Ihr habt noch einiges in petto, was ich bereits aufgezeichnet habe. Es sind ganz viele spannende Dinge dabei. Ja, bis dahin bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und denen es Spaß gemacht hat, die haben vielleicht auch Lust, mir bei iTunes oder Podcast.de oder Ähnlichem eine kleine Bewertung zu geben, vielleicht auch eine Rezension. Das ist für mich als derjenige, der den Podcast macht, immer, erstmal ist es natürlich schön, wenn es einer schreibt, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr hilfreich, dadurch den Podcast einfach bekannter zu machen, damit andere darauf aufmerksam zu werden, damit zum Beispiel iTunes den Podcast ein bisschen höher in der Bewertung einstuft oder ähnliche, einfach um dort bekannter zu werden. Wer möchte, kann mir natürlich auch gerne bei Facebook oder Twitter oder in irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken vielleicht mal auf den Podcast hinweisen und sagen, Mensch, da habe ich ganz spannende Sachen gehört. Das solltet ihr euch auch mal anhören, was der Timo da zu berichten weiß. Da sind interessante Sachen bei oder die haben mir vielleicht hier oder dort weitergeholfen. Wäre für mich eine sehr schöne Sache, wenn ihr ja sozusagen ein bisschen Werbung für mich an der Stelle macht. Einen kleinen Aufruf habe ich auch noch für weitere Folgen, wo wir gerade beim Thema soziale Netzwerke sind. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich im Blog mal einen Beitrag hatte zum Thema Pinterest, wie man Pinterest für Familienforschung nutzen kann. Und ja, ich würde einfach ganz gern mal ein Interview dazu machen, wie man Pinterest und Instagram, also zwei foto- oder bildlastige Netzwerke, für die Familienforschung nutzen kann. Also da gibt's verschiedenste Anwendungsfälle oder Ideen, wie man es machen kann, um seine Bilder und Inhalte zusammenzustellen, um Ideen weiterzugeben. Da eignen sich diese Netzwerke eigentlich ganz gut. Und vielleicht gibt's ja den einen oder anderen unter euch, der sagt, ja, ich nutze das und ich mache das oder ich schaue es mir vielleicht auch nur bei anderen an, wie die das machen. Und ja, ich würde einfach gerne mal drüber sprechen, was man so machen kann, um die Ideen einfach mit den anderen Podcast-Hörern zu teilen. Ja, also wer Lust hat, schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf irgendwelchen sozialen Netzwerken und dann finden wir sicherlich zueinander, um da mal einen Interviewtermin zu vereinbaren. Das soll es dann auch von mir gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Die Stille weiß alles. Die Stille sagt alles. Und aus der Seele, die gestern untröstlich war, steigt das Lied unermesslicher Glückseligkeit. Marie Noël.